Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Bei der Macht vom Lukas Schorsch, wir haben den Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier sind eure Sith Lords. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Ich grüße dich.
Lebe lang und friedlich, sei gegrüßt.
Du siehst ja, ich habe heute mein Baseball-Shirt an, das heißt, es ist wieder Zeit, wir reden über Star Wars. Skeleton Crew, die ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hatte und trotzdem auf dem Schirm hatte, aber dann habe ich den Trailer gesehen, über den wir gleich noch sprechen müssen. Ich fand ihn grausam. Ja, und es ist die Serie da und die ersten 2 Folgen sind draußen. Wir werden drüber sprechen.
Der Trailer war so gut, dass ich mich nicht an ihn erinnern kann.
Der Trailer hatte eine Arobesh-Version von Major Tom drin.
Ach, jetzt kommt's wieder
und hoch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, that's not my cup of tea. Also das ist nicht so mein Star Wars. Weißt du, das ist halt Suicide Squad und Guardians of the Galaxy. Mhm. Da kannst du sowas machen. Aber bei Star Wars in a Galaxy Far, Far Away, da brauche ich irgendwie so die Immersion. Und dass da halt dann Major Tom drin war, das hat mich halt völlig rausgeholt. Und da war ich dann auch so ein bisschen angepisst. Also ich glaube, noch schlimmer wären nur 99 Luftballons gewesen.
Ja, Major Tom hatte ich eher das Problem, dass wir es dieses Jahr einfach schon zu oft gehört haben. Während der ganzen Fußball.
Ach so, wegen der Fußball, ja. Ja. Ich höre es ja, das ist ja die Tormusik bei uns im Stadion, deswegen höre ich die.
Ah, ja gut, ich bin kein Fußballer.
Ist okay, ist egal.
Ich übersättigt aber, schon damit. Ja. Andererseits, ja, das ist halt immer so diese Marketinggeschichte, ne? Die gehen auf diesen 80s-Vibe total ein und deshalb haben sie sich irgendein Lied ausgesucht, was ansatzweise dafür genügt. Glücklicherweise merkt man davon nicht mehr viel in der rechtlichen Serie.
Ja, bevor wir darüber sprechen, Michael, man kann ja noch viel mehr von uns hören. Es war ja auch die letzten paar Wochen ein bisschen ruhig gewesen.
Genau, zuletzt haben wir nur Agatha All Along besprochen.
Was übrigens, by the way, wenn ich so sagen darf, die unsere schlechteste laufende Episode ever ist.
Okay, schaut
die
keiner mehr Marvel,
so
ne?
Wenig Klicks gekriegt, wie also selbst The Walking Dead hat mehr.
Nicht
und
schlecht.
Das will was heißen. Also ja. Agatha All Along hat wirklich, ich glaube, noch, die ist jetzt 4 Wochen draußen, sie hat nicht mal 1000 Hörer. Aber nicht mal bei The Walking Dead.
Dabei fanden wir sie gar nicht so schlecht.
Nein, eben, deswegen, es hat mich so gewundert.
Ja. Aber was wir alles nicht so schlecht finden oder auch viel schlechter, findet ihr alles auf nerdizismus.de. Denn wenn ihr da drauf geht, dann seht und hört und guckt ihr euch alles an, was wir bisher so produziert haben. Und wir haben ja jetzt wirklich schon, ich habe das ganze Jahr drüber geredet, aber wir haben 10-jähriges Jubiläum, ne?
Ja, also,
ne?
Das ist eigentlich sozusagen unsere unspektakulärste Jubiläumsfolge ever. Weil wir haben vor 10 Jahren angefangen mit einer Trailerbesprechung für The Force Awakens auch im Dezember. Also jetzt sind wir wieder bei Star Wars angekommen. Ich finde, das passt irgendwie, aber wir haben es auch völlig verrafft, halt irgendwie so eine große Jubiläumsshow zu machen oder so. Vielleicht machen wir das bei der 500. Folge, aber das ist auch nicht mehr so lange hin.
Schauen wir mal. Also, nerdizismus.de, da findet ihr alles, was wir so in den 10 Jahren produziert haben. Das Wichtigste ist, da findet ihr auch diesen grünen, großen Feedback-Button. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr uns schreiben. Und zwar an WhatsApp oder per WhatsApp an die 015259647709. Gerne auch per Sprachnachricht, haben wir, glaube ich, lange nicht mehr bekommen. An die info@nerdizismus.de, klassische Mail, oder diskutiert fleißig bei uns mit über Discord auf nerdizismus.de/Discord.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Sterne und Bewertungen und Kommentare. Das könnt ihr jetzt sozusagen inzwischen auf allen Plattformen machen, denn bei Podcast Addict, bei Radio Addict, bei Spotify und bei Pocket Cast, überall kann man jetzt bewerten, nicht nur also bei iTunes, und da freuen wir uns natürlich über ganz, ganz viele Sterne und auch entsprechende schriftliche Rezensionen, denn das hilft im Algorithmus, dass wir da besser gerankt werden und dann können noch mehr Leute vom Nerdizismus profitieren. So, vorab schaue ich mal, wie es denn eigentlich aussieht. Wir haben ein bisschen Feedback zu die Acolyte gekriegt. Man stimmt uns da eigentlich ehrlich gesagt zu. Ich weiß gar nicht, ob wir noch überhaupt Acolyte reden müssen, weil es ist ja...
Ist gecancelt.
Wir fanden es ja nicht so schlimm. Also nicht gut, ne? Mhm. Nicht gut. Aber nicht so schlimm, wie es gemacht wurde, ja. Wie es halt besser geht, zeigt jetzt zum Beispiel Skeleton Crew. Einfach wenn man das so back-to-back guckt, ne, da merkst du einfach, Ja, was ist halt gutes Storytelling, was ist gutes Worldbuilding und was halt eben scheiß Worldbuilding. Aber wir fanden es jetzt ja nicht so schlecht, aber es geht nicht weiter. Da hat Disney richtig viel Asche verbrannt bei The Acolyte.
Ja, also es ist halt diese Taktik, mit der die an die Serien in den letzten Jahren drangegangen sind. Ich glaube, und das hat irgendein Rezensent letztens auch geschrieben, dass so langsam die Ära des Streaming Star Wars zu Ende gehen könnte, ne? Dass wir vielleicht doch wieder in Richtung Filme eher uns bewegen, weil die möchten ja auch den Output von Star Wars Serien extrem reduzieren, die pro Jahr rauskommen. Ich glaube, sie möchten maximal vielleicht eine Serie rausbringen und da haben sie gemerkt, dass dann vielleicht doch die Qualität vor Quantität gehen kann.
Ja, das wäre ja nicht schlecht, wobei ich ja immer noch sage, es schließt sich ja nicht aus. Also es ist ja nicht so, dass da eine Person, jetzt vielleicht halt Dave Filoni, der overall die Fäden zusammenhält, oder bei Star Trek halt Alex Kurtzman die Fäden zusammenhält oder so, ja, okay. Aber das sind ja trotzdem eineinhalb unterschiedliche Units, die da arbeiten. Ja, also da überarbeitet sich ja jetzt ja keiner
dran. Ja, aber trotzdem ist Lucasfilm, Kathleen Kennedy dahinter, die alles draufschauen, so, aber, so Brand-Ding.
Gut, aber dafür kriegen die auch einen Arsch voll Kohle, da macht man mal eine 80-Stunden-Woche. Also sorry, also das zählt für mich nicht.
Ich glaube, das machen die sowieso
ja,
schon.
Ja, dann, also das zählt für mich ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich. Also es kann doch, ich rede ja nicht von Peak-TV, ja, sondern ich rede ja von durchschnittlich, so regelmäßig eine durchschnittliche Show und ab und zu mal Peak obendrauf. Aber wir kriegen ja regelmäßig Unterdurchschnittliches und so, dass das Durchschnittliche ja dann schon das Peak ist. Das ist ja das Problem. Verstehst du? Es ist ja, bei den ganzen Franchise ist ja wirklich so, dass ja ganz, ganz wenig Highlights dabei sind, wo man wirklich sagen muss, das ist jetzt ganz große TV-Kunst. Sondern das, was ja im Mittelmaß schon etwas besser ist, ist ja dann schon meistens großartig. Mhm. Ja? Und ich habe halt bisher nicht das Gefühl, dass wenn jetzt weniger rauskommt, dass das automatisch besser ist.
Vielleicht fehlt Star Wars auch so ein bisschen gerade noch die Vision. Oder ja, vielleicht absolut. Arbeiten sie an absolut. Der Vision.
Absolut.
Wenn wir zurückdenken an große Franchises, wie eigentlich das Ganze richtig angefangen hat in den 2010er Jahren, dass Franchises wirklich aufgebläht worden sind. Früher war ein bisschen Harry Potter, hat man dann eher ein Filmuniversum. Aber schau dir Marvel an. Die haben es ja dann gemacht. Die haben ihre Formel, die viele Jahre lang gut funktioniert hat und die hatten gewisse Ziele in ihren Phasen, die mit reingebracht haben. Und dann kann man raushauen, wenn man eine Formel hat, die funktioniert und ein Teams dahinter, die wissen, wie es geht und dann auch Fans, die es hören möchten und noch einen riesigen Backlog von Stories und Helden, dann kann das funktionieren. Star Wars hat natürlich auch jede Menge an Hintergrundmaterial, auf das man zurückgreifen könnte, aber die haben sich ja so ein bisschen verbaut, indem sie ihren eigenen Disney Reboot gemacht hat und das die EU irgendwann für nichtig erklärt haben.
Ja, und jetzt nennen sie es Legends und wir haben es schon oft angesprochen und bedienen sich halt dann trotzdem wieder dran, was halt dann auch irgendwie verlogen ist. Ja. Dann musst du sagen, ja gut, okay, war halt eine dumme Idee und das würden ja die Fans sogar verzeihen. Also ich glaube sogar, dass man da ein völlig falsches Bild, und wir wiederholen uns da. Natürlich, man muss sich überlegen, was macht ein Franchise aus, warum ist es groß geworden, damit muss ich spielen. Ich freue mich ja, und das habe ich ja auch schon öfter gesagt, wenn man sich endlich mal emanzipiert von den Skywalkers, wenn man sich bei Star Trek endlich mal emanzipiert von Kirk und Spock. Das ist noch ein ganz langer Weg, ja. Mhm. Aber bei Star Wars vielleicht jetzt mal so langsam. Ich hoffe, dass sie das tun. Ich habe allerdings die Sorge, dass auch eine Serie wie Skeleton Crew am Ende nur da ist, um einen Satz zu erklären.
Ja, das könnte so ein
Satz
bisschen...
Ich meine?
Wizards? Irgendwas mit...
Nee. Somehow Palpatine Returns.
Achso, somehow... Ja.
Ich glaube irgendwie, dass alle Serien und aller Content, der aktuell rauskommt und der halt vor den Sequels spielt, nur dafür da ist, um Somehow Palpatine Returns zu erklären. Und ich fürchte, dass Skeleton Crew leider am Ende auch noch so einen albernen Twist kriegen wird. Aber gut.
Das Problem hatte ja dann auch einmal eine Acolyte.
Ja.
Bei Acolyte sind wir ja in die High Republic Ära eingestiegen. Und das wäre ja was Neues gewesen, womit man sich noch nicht so beschäftigt hat. Okay, gibt jetzt mittlerweile auch sehr viele Bücher und sehr viele Medien, die dazu rausgekommen sind. Aber da hätte man ja die Chance auf einen Reboot gehabt. Und am Ende spielt es dann doch wieder auf Lord, wie hieß er nochmal, Tyrannus, irgendwie... Das Plagueis hinein, der ja auch dann wieder mit der Skywalker-Ära komplett verbunden ist. Deshalb, ja, man muss sich wirklich trauen, sich auch mal komplett von was zu trennen und sei es in sowas wie The Old Republic reinzugehen. Aber dann muss man natürlich auch ikonische Sachen aufbauen. Irgendwas braucht man, was dann hängen bleibt, womit man sich dran beschäftigt. Mit Mandalorian haben sie es geschafft, bis zum gewissen Teil. Und jetzt ist es wieder überkomplex geworden und hat sich in das Ganze wieder reingefunden. Für mich fühlte sich die erste Folge auch so ein bisschen in Richtung Mandalorian an, dass man was Eigenes versucht, dass man was anderes machen will. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der 8 Folgen so ein bisschen wieder verlaufen. Ne?
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also, Skeleton Crew. Du kennst ja, ich habe ja immer meine Google Trends.
Mhm.
Hat jetzt keinen großen Bass erzeugt weltweit, muss man ganz klar sagen. Bleibt sogar hinter The Acolyte zurück.
Ja.
Platzhirsch dieses Jahr war ganz eindeutig House of the Dragons. Das ist hat alles platt gemacht. Danach kam dann Shogun, dann kam Rings of Power und dann Acolyte und so weiter und so weiter. Also von daher, das läuft jetzt so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen unter dem Radar, denn es wird durchaus Online-Werbung dafür gemacht. Also Disney macht schon Werbung für Skeleton Crew. Vielleicht haben sie ja so ein bisschen gemerkt, huch, wir haben da ja vielleicht was Gutes. Wenn es jetzt halt nicht die 2 guten Folgen vorab für die Presse waren. Du weißt ja, wie die Nummer immer läuft. Die ersten 2.
Die Presse hat, glaube ich, sogar 3 Folgen.
3 gesehen, ja. Genau. Wir haben ja jetzt keinen Screen dazu gehabt und waren auch nicht bei der Pressevorführung. Da wurden die ersten 3 Folgen gezeigt und da kamen wohl alle recht begeistert raus. Aber die Nummer kennen wir ja. Das ist ja nichts Neues, dass die ersten 3 Folgen sehr oder relativ gut sind und dann schreiben alle positiv drüber und der ganze Schmonzes kommt dann erst hinten dran. Aber gut, nehmen wir mal die Vorschusskritiken mal mit. Du kennst die übliche Frage, was glaubst du, wie sieht's aktuell bei Rotten Tomatoes aus?
Irgendwie in den, ich würde sagen in den 80ern.
Ja, sogar besser. Der Critic Score ist sehr, sehr, sehr hohe 96.
Okay.
Ja. Und auch der Audience Score ist sehr, sehr, sehr hohe 82.
Das kann ich mir denken. Ja. Aber das ist ja wieder diese Sache. Man spielt nochmal wieder mit etwas Bekanntem, was aber weniger aus dem Star Wars Universum kommt, sondern aus der Ecke Star Wars, Spielberg, Lucas her. Halt 80er Jahre Ästhetik, genau. Ne?
Es ist so diese Amblin Vibes, also Filme wie E.T., wie Joey, Poltergeist,
Goonies,
vor allem die Goonies, ja. Aber auch, ich weiß nicht, wie der eine heißt, der Star Crush oder irgendwie sowas, wo so ein Kind, das so ganz doll an so einem Arcade-Automaten ist und das wird dann von Aliens entführt, weil es dann so ein Raumschiff
fliegen soll.
Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Also das sind alles so diese 80er-Jahre-Abenteuerfilme, wo man Kindern auch noch ein bisschen was zugemutet hat, ja, sowohl Story-wise als auch vom Horror-Faktor her. Und das schafft es hier absolut eingefangen zu werden.
Denk an Stephen King S. Waren ja auch alles Kiddies, ne?
Ja, richtig, ganz genau. Also Showrunner ist John Watts. Der ist witzigerweise sogar ein bisschen der ist 81 geboren. Also von daher hat er es vielleicht nicht mehr ganz so mitgekriegt. Höchstens noch so ein Abklapp. Wobei, der könnte so ein VHS-Kind gewesen sein.
Ja.
Der wird so ein VHS-Kind gewesen sein. Da hat er so Indiana Jones 1 und 2 und 3. Hat er so auf VHS gesehen.
Ja, warte mal, du warst, was war das, so 78 oder so?
77.
Ist er jetzt auch nicht so weit davon entfernt.
Ja, eben, ich sag ja, dann hat er so in den 90ern
gemacht. Ist ja so unsere Generation, die Fans, die auch sehr viel nostalgische Gefühle mit diesem Jahrzehnt verbinden.
So, den kennt ihr vor allem als, ja, kann man sagen, Macher hinter den Spider-Man-Filmen, den aktuellen.
Ja.
Homecoming, Far From Home, No Way Home. Allerdings hat er auch Venom gemacht.
Da hat er aber nur produziert.
Da hat er nur produziert, ganz genau. Und jetzt macht er also die Skeleton Crew. Und bisher, nachdem, wie gesagt, wir hatten eingangs schon über diesen Trailer gesprochen, von dem Trailer war ich wirklich abgestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte so, boah, ist das ein Anbieter an Goonies, das ist ja unglaublich scheiße. Und dann noch dieses Major Tom da rein, boah, nee, das geht ja gar nicht. Und das wird ja die absolute Kiddie-Serie. Und das ist ja eher was für den Disney-Kiddie-Channel oder keine Ahnung was. Aber er hat es, glaube ich, geschafft, etwas zu kreieren, das sogar am Ende, hoffe ich, besser funktioniert als ein ähnliches Projekt Ende der 80er, wo man auch sowas mal probiert hat, nämlich die Ewoks-Filme.
Oh ja.
Ja, Die Ewoks-Filme, von denen ich einen im Kino gesehen habe, den anderen habe ich relativ, ich weiß nicht mehr, welchen ich im Kino gesehen habe, ich glaube, den zweiten habe ich im Kino gesehen. Das waren ja auch gar keine Kinofilme, das waren ja eigentlich TV-Special-Events, die in Deutschland dann nur in die Kinos kamen oder vielleicht auch weltweit in die Kinos kamen, das weiß ich nicht. Aber das war natürlich, du bist da reingegangen in der Hoffnung, dass du halt Star Wars siehst und hast am Ende dann, keine Ahnung, Willow gekriegt, irgendwie so. Das war auch gar nicht so schlecht, aber dadurch, dass die Erwartungshaltung halt Star Wars war und nicht Willow, war ich als Kind unglaublich enttäuscht davon. Ja, unglaublich enttäuscht. Da habe ich die, da meine ich gar nicht die schlechten Tricks und so, das ist mir als Kind noch gar nicht aufgefallen. Ja. Aber es war wirklich einfach, ich habe halt irgendwie immer, da musst du jetzt mal ein Stormtrooper kommen, da muss doch jetzt mal irgendwas kommen. Ja, nix, ja. Ich glaube, ein paar Laserschüsse am Ende hat man gekriegt, ja.
Ach, das ist übrigens so ein kleiner Vergleich mit den mit meinen Kiddies gerade ist. Ja. Die waren eine ganze Zeit lang jetzt in My Little Pony in der Serie drin.
Ja.
Und da haben die einen Film rausgebracht. Okay. Und der Film ist nicht mit denen aus My Little Pony, sondern 100 oder 200 Jahre später, wo plötzlich andere da sind und die dann nur noch die Legacy davon.
Entschuldige bitte, es gibt eine My Little Pony Lore.
Natürlich.
Oh Gott.
Aber da waren die beim Film auch erst enttäuscht. Wo ist denn Rainbow Dash? Wo ist denn irgendwas anderes? Und dann haben die plötzlich völlig neue. Und die alten waren dann nur Legenden in dieser Welt.
Okay. Ich wusste nicht, dass es gibt auch ein Polly Pocket Lore, ja.
Das, keine Ahnung. Bestimmt.
Naja, also, jetzt haben wir also diese Serie, die wird 8 Folgen haben. Eine zweite Staffel, so viel können wir vorwegnehmen, ist aktuell nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Showrunner haben gesagt, sie hätten eine Geschichte für eine zweite Staffel. So, okay. Ja. Das ist ja schon mal gut. Wenn jemand erzählt heutzutage, er hat eine Geschichte und eine Idee für eine zweite Staffel, dann fliegt es ja besser, als wenn die einfach eine zweite Staffel machen und eigentlich gar keine Idee mehr davon haben. Also von daher, go for it.
Ich find's eher besser, dass wenn sie eine abgeschlossene Idee für die erste Staffel haben, ohne dass sie
So ist das gemeint. Ja. Also die erste Staffel wird abgeschlossen sein. Sie hätten eine Idee für eine zweite Staffel, aber sie haben ein bisschen das Problem, dass bis das dann fertig gedreht ist und so weiter, sind die Kinder halt wieder unglaublich älter geworden. Mhm. Was wir ja schon bei Stranger Things das Problem hatten, dass eigentlich nur ein Jahr vergangen ist, aber die sind halt inzwischen so alle ganz kräftig ausgewachsen.
Das wird noch sehr spannend bei der neuen HBO Harry Potter Serie.
Ja, stimmt.
Da werden die sind jetzt schon am, die sind ja jetzt am Casten, die haben angeblich über 30.000 Kinder
gekriegt. Die müssen ja jetzt für Vierjährigen casten, damit wenn die losdrehen, damit der 6 ist.
In der Tat, die wollen 2027 oder 28 rauskommen damit.
Okay.
Oder frühestens 26, 27 irgendwie so. Und dann müssen die ja eigentlich jedes Jahr wirklich eine komplette Staffel drehen. Außer, ja, es wird sowieso passieren, dass sie am Ende alle 30 sind, wenn das wieder drüber sind. Egal, aber ja, wenn es die Story zulässt, dann ist es ja nicht schlimm, dass die Kinder altern. Weil ja, absolut. Wenn man nicht 5 Jahre da direkt dran setzt und sagt, okay, die müssen jetzt 5 Jahre lang wie 11-Jährige wirken, das wäre ja schon wieder was anderes.
Ja, ganz genau. Ja, also John Watts ist wie gesagt der Showrunner, hinter allem steht halt Dave Filoni, ganz klar. Wir haben meiner Meinung nach eine wirklich richtig gute, solide Kameraarbeit, die ganz klassisch ist, die diese 80er Jahre auch super einfängt. A, weil sie keinen Fancy-Pancy-Schmenz macht und irgendwie sich for no reason um 360 Grad dreht, einfach nur, weil das neue Rig es hergibt oder so, sondern es werden ganz klassische Establishing-Shots gemacht. Es gibt den klassischen amerikanischen Vorort-Shot so über die Häuser hinten hoch mit dem Kamera-Dolly. Ist natürlich eine virtuelle Kamera, okay, aber eine Kamera hoch und dann so die Hauptstraße runter.
Ja, der Kran und nicht die Drohne.
Genau, ja. So wie so ein Kamerakran, ganz genau, ganz klassisch gemacht, sodass man immer weiß, wo man gerade ist und man kann dieser Story wunderbar folgen. Das ist auch etwas, was heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich ist. Dafür zeichnet sich Sean Porter verantwortlich, der hier die Kamera macht. Der hat die auch gemacht bei Green Room oder bei Jahrhundertfrauen oder Girls Night Out. Also der weiß da schon ganz klassisch, was er tut. Und was mich auch ganz begeistert hat, war der Score. Nicht, dass er mir jetzt sonderlich im Gedächtnis geblieben ist. Ich könnte dir jetzt keine Melodie daraus pfeifen, spontan. Aber der hat auch diese 80er-Abenteuer-Film-Vibes wunderbar eingefangen.
Weil das stimmt.
So schön ja. dazu. Der klingt unglaublich John Williams-mäßig, also wirklich richtig John Williams-mäßig, ist aber von Mick Giacchino. Und Mick Giacchino ist der Sohn von Michael Giacchino. Und Michael Giacchino, der hat schon richtig viel Filmmusik gemacht. Der hat nämlich zum Beispiel für Die Unglaublichen die Filmmusik gemacht. Der hat für den 2009er Star Trek Film die Filmmusik gemacht. Der hat für Ratatouille die Musik gemacht, für Into Darkness, für Jurassic World, für Doctor Strange, für Rogue One auch, ja, ja. Für Jojo Rabbit und so weiter. Also das ist so ein ganz gestandener Filmkomponist, und sein Sohnemann, der hat jetzt nicht nur für Skeleton Crew die Musik gemacht, sondern auch zeitgleich auch für The Penguin, was ich ja auch gerade gucke, was auch ein unaufdringlicher Score ist, aber trotzdem gut. Und das mag ich hier wirklich, dass es hier einfach, es passt einfach zusammen. Da spielt sich jetzt niemand in den Vordergrund mit seiner Art von Musik. Zum Beispiel, wenn man sagen möchte, okay, der Komponist, der, wie heißt der, Göran Eriksson oder sowas bei Mandalorian, ja. Meine ich jetzt im Positiven, spielt er sich mit seiner Musik durchaus in den Vordergrund. Also er leiht zwar auch von Ennio Morricone und so weiter sich das Ganze ein bisschen aus, aber das ist ein Score, der durchaus ja auch storied erzählt. Hier ist der Score nur, ja, der ist einfach Begleitmusik dabei und der ist unterstützend, ja. Aber spielt sie nicht in den Vordergrund und hat aber dabei genau diese Tonfolgen und Melodien etc., wie man das eigentlich aus so einem Goonies kennt. Und er zitiert dann auch später, wenn wir dann Jude Law, achso, übrigens ist das Spoiler, ja, wenn wir dann Jude Law sehen, dann zitiert er auch natürlich dann das alte Machtthema, allerdings ein bisschen im Moll statt in Dur. Also das funktioniert ehrlich gesagt schon mal richtig, richtig gut. Gepaart mit guten Effekten.
Ja, vergleichsweise gut. Also ich muss sagen, mich hat am Anfang so ein bisschen die Optik irritiert, weil es wirklich dieses typische 80er Jahre Vibe City in modern ist. Und das ist man nicht von Star Wars gewohnt, sowas gezeigt zu bekommen. Man hat entweder super moderne, hypermoderne, stylische Städte, oder man hat abgewrackte Optik. Und das ist hier, es sieht mehr aus wie die Erde.
Ja.
Es sieht mehr, was übrigens auch, gibt's nicht irgendwelche Theorien, dass es irgendwo im Star Wars Universum sogar die Erde gibt?
Wenn es in der Galaxis far, far away ist, dann glaube ich jetzt eher nicht, ne?
Ich meine, ich habe da mal irgendwas zu gelesen. Das wäre dann natürlich mal noch ein interessanter Ansatz.
Aber das ist ja genauso ein Quatsch, wie ich gestern eine halbe Stunde meiner Lebenszeit auf YouTube verplempert habe, um einem Typ von einem Typen Video zu gucken, wie man alle 25 Bond-Filme so gucken könnte, dass sie chronologisch Sinn machen, ja. Also fängst an mit Casino Royale mit Daniel Craig, weil da wird er dann zu 007, dann schiebst du dann den Moore dazwischen, dann machst du den Connery, dann den Dalton. Ich habe das dann irgendwann nach 20 Minuten oder so abgebrochen. Ich so, nee, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch.
Ja, am Ende sah es für mich zu sehr nach Erde aus, und auch wenn Busse dahergefahren sind, es hat gepasst in diesen ganzen Vibe hinein. Und wir kommen ja auch relativ schnell aus dem raus, wieder in das klassische Star Wars Ding, was auch das Mysterium hinter dieser Serie wahrscheinlich sein wird, wo die überhaupt herkommen und was dieser Planet ist. Also das hat mich am Anfang ein klein wenig rausgerissen. Das hatte mich auch schon im Trailer gestört, diese Optik, dass wir die da drin hatten. Andererseits machen dann die Charaktere und vor allen Dingen die Kiddies sehr viel wieder gut. Auch dieses, ich weiß nicht mehr, welche Spezies ist dieser Elefant?
Ja, nennen wir ihn einfach Max Rebo.
Neil meinst du, ja?
Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, welche Spezies
das ist. Ich dachte am Anfang, ja, das sieht für mich nicht so überzeugend aus, aber ich glaube, sie haben eine ganz gute Mischung aus Maske und Special Effects am Ende doch reinbekommen, dass es sich wie ein Charakter anfühlt. Und das habe ich. Es sind halt diese typischen auch 80er Jahre Kiddies Charakter. Man hat sehr den Ausgestoßen oder den Außenseiter, der unbedingt der Held sein will. Sie ist so die Rebellen mit drin. Eine Intelligente ist noch dabei und der Sidekick.
Ne? Ja, genau. Ja. Und Neil ist halt so der dicke Sidekick, oder Milhouse, irgendwie sowas in der Art. Das ist eigentlich so, ja, von daher, so übrigens ein animatronischer Kopf, ne?
Na, okay, habe ich mir gedacht, die werden den wahrscheinlich enhanced haben.
Mhm. Genau.
Digital Events.
So ein bisschen das Blinzeln oder so, das kommt dann halt aus dem Rechner. Aber das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und die Kinder sind auch nur begrenzt nervig.
Ja.
Sie sind natürlich absolute Abziehbildchen. Also jeder Charakter hier ist erstmal Beat für Beat so ein 80er-Jahre-Abenteuerfilm-Abziehbild.
Genau.
Das fängt bei den Eltern an. Der Vater von Wim, unserem Hauptcharakter, ist halt der typische alleinerziehende Vater aus den 80ern, der seinen Kindern nie zuhört und wie das Forever Nerd Girl vorher richtig angemerkt hat, der die Kinder auch nie ausreden lässt.
Ja.
Und unglaublich viele Abenteuerfilme könnten sehr schnell zu Ende sein, wenn die Eltern ihre Kinder einfach mal hätten ausreden lassen.
Mhm.
Ja, der klassische Szene ist eigentlich, dass das Kreuz von Coronado auch wunderbar in einem Museum hätte landen können, ja, wenn Henry Jones Senior einfach mal ihn hätte ausreden lassen, ja, anstatt ihn auf Griechisch mit Szenen zählen zu lassen, dann wäre das Ding jede Menge, es hätte auch mindestens 5 Leuten das Leben nicht gekostet. Also.
Aber auf Kinder hört ja keiner. Aber
genau, auf Kinder hört ja keiner. Und das ist halt so das Klassische, wobei ich hier denke, dass der Vater so beschäftigt ist, wird bestimmt noch was eine Bedeutung haben.
Mhm.
Okay. Mhm. Ja. Dann haben wir Neil, wie gesagt, in dem Milhouse. Max Rebo Spezies, Fern haben wir und KB. Das sind also unsere 4 Kiddies.
So der Geordi-Verschnitt.
Ja, ganz genau, ja. Da bin ich auch nochmal gespannt, ob das irgendwie ob das mal ein bisschen erklärt wird, warum sie diese Implantate hat, ob sie die braucht oder ob das die Eltern halt Geld haben und dann kriegt man sowas.
Ich fand diesen Ansatz ja ganz schön, den sie gewählt haben im Erzählerischen dabei. Es wird so ein bisschen für den Zuschauer man als selbstverständlich erklärt, ja, die sind jetzt auf diesem Planeten, der ist irgendwo in einem Star Wars Universum und jetzt kommen die auf ein Schiff dran, entdecken ein Schiff und das Schiff bringt die weg. Aber dann startet ja das Mysterium überhaupt, dass sie selber nicht wissen, dass sie Teil eines Mysteriums sind.
Ja.
Und das fand ich einen ganz cleveren Story-Twist damit drin, dass man nicht irgendwie einen x-beliebigen Planeten hat, der jetzt nach dem Fall des Imperiums irgendwo dazwischen ist, sondern dass man quasi so eine Bottlewelt hat. Und auch das, als die mit dem Schiff losgeflogen sind und dann die Sterne gesehen haben, habe ich auch dann zum ersten Mal verstanden, okay, scheinbar ist die Welt so dermaßen verhüllt, dass die selber noch nicht mal den Weltraum sehen, der dahinter steckt.
Ja, also gut, wenn du jetzt schon beim Planeten bist, bei Ad-Ad-Ad, ich wäre jetzt noch ein bisschen durch den Cast gegangen,
okay.
Das können wir ja gleich machen. Dann lass uns zuerst noch ein bisschen kurz durch den Cast gehen.
Ja.
Die Kinder, ganz ehrlich, sind alles unbeschriebene Blätter, außer die Schauspielerin, die Fern spielt, Ryan Clara Armstrong, die habt ihr vielleicht schon mal in ein paar Episoden von American Horror Story gesehen, die könntet ihr in Black Widow gesehen haben oder auch in Es Kapitel 2 in dem Remake, da hat sie dann schon mal mitgespielt. Die anderen sind wirklich einfach, ja, wie soll man sagen, komplett unbeschriebene Kinderdarsteller, aber das ist ja auch in Ordnung. Umso bekannter ist natürlich dann, ja, ich sag mal, ich war ja schon im Trailer klar, dass er höchstwahrscheinlich ein gefallener Jedi ist, Jude Law, Jot Narwood heißt sein Charakter.
Ich weiß nicht, ob ein Jedi ist am Ende.
Ja, ich gehe stark davon aus.
Also, ich meine, sie haben das Thema mit drin und er hat die Macht irgendwie eingesetzt. Ich hoffe noch, dass da so ein kleiner Twist hinter ist und dass er irgendwie nur so ein Trickbetrüger ist am Ende.
Okay.
Weil das wäre ein schöner Twist, wo die sich wünschen, überhaupt mit Jedi, einem Zauberer.
Aber wenn das der Twist wäre, würde ich mich durch die Musik, weil eben das Machtthema da kam, verarscht fühlen.
Ja, aber der Zuschauer soll ja auch an der Nase herumgeführt werden.
Ja, aber dann würde ich mich wirklich verarscht fühlen, weil weil wenn ich das Machtthema spiele und die Kinder kennen das Machtthema nicht, also.
Ja, aber er, der Junge, wie heißt er jetzt? Wim, ne? Der ist ja ein Fan von Jedi.
Ja, ja, schon klar.
Und scheinbar auch von alten Jedi.
Wäre das Machtthema nicht gekommen, würde ich auch sagen, könnte
doch.
Aber
das passt ja dementsprechend, weil dieses Machtthema gekommen ist, weil er denkt, oh, es ist ein Jedi. Es ist einer dieser alten Zauberer.
Also da würde ich mir ein bisschen veräppelt vorkommen. Das hätte ich dann anders, da hätte ich es weggelassen, das Machtthema.
Weil man hat es ja auch am Anfang gesehen, er ist ja ganz klar Jude Law, der unter der Maske ist, in dem Prolog. Man hat ja einen Prolog damit drin.
Der übrigens auch 1:1 in New Hope ist. Und da war ich wirklich noch ein bisschen skeptisch, weil das geht halt los. Okay, es geht erstmal kein Title Crawl, aber den ist bei Star Wars ja sowieso schon abgeschafft, beziehungsweise ich glaube, den hält man sich halt für die Skywalker-Filme vielleicht vor. Und da dann geht's halt los mit dem üblichen Planeten-Kamera-Zoom und dann kommt eben diese kommt ein Frachter rein und ein paar Piraten. Okay, und dann wird aber natürlich erstmal 1:1 A New Hope und da halt dann die erste Szene, wo also Detective 4 angegriffen wird, nachgespielt. Und da war ich so ein bisschen noch sehr, sehr skeptisch.
Mhm.
Weil ich mir dachte so, dünne Linie zwischen Hommage und Rip-Off. Und ja. Dann dachte ich mir so, oh, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, dass das auch nur so ein kennste-kennste-kennste-Ding wird. Okay, weil es war halt wirklich so, du siehst einmal einen von dieser Crew, der dann so ein bisschen beängstigt nach oben guckt, das ist halt genau das gleiche, dann der Captain, der dann wie nennt sich da der Jude Law Character, Captain Clarkson oder irgendwo oder Crimson oder sowas, dann nach oben gedrückt wird, und dann, das ist ja kein diplomatisches Schiff, wir sind nur ein Frachter und so, teilweise Beat für Beat, muss das sein?
Ja.
Aber es war ja dann wirklich auch bisher das Einzige. Und ja. Wenn das so war, um so die Alten abzuholen, ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn ich es jetzt gewesen wäre, wenn ich es jetzt inszeniert hätte, weil das war mir dann einfach zu viel da drin. Weißt du, es ist halt auch kein, ja, wie soll ich sagen, es ist so on in your nose. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Western habe und da inszeniere ich eine Szene genau so und if you know, you know. Ja,
ja, ich glaube aber für den Otto-Normal-Zuschauer ist halt es noch subtil genug gewesen, dass die es vielleicht nicht...
Du?
Ja, okay. Ich glaube schon. Und das von der Story her würde mich ja immer interessieren, wenn wir schon am Spekulieren sind. Die haben ja ihren eigenen Title-Crawl mit drin, wo die ein bisschen was erklären. Ja. Und dann haben die den Prolog. Und wie viele Jahre zwischen denen dann wieder vergangen sind. Weil wir haben ja noch gar keine richtige zeitliche Einordnung für das Ganze. Wenn das Schiff da länger vergraben ist, das ja scheinbar
Piratenschiff
ist, da wird ja schon einige Zeit zwischen vergangen sein. Was war Mandalorian? Das war 5 Jahre nach dem Fall, ne?
5-6 Jahre, genau. Und hier ist es ja einfach nur erstmal grundsätzlich nach. Also es wird irgendwo zwischen Return of the Jedi und Force Awakens spielen.
Ja.
Wann genau, wissen wir noch nicht. Wann das Schiff da abgestürzt ist, dass die Kinder finden, das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Machen wir eben kurz den Cast noch einen Ticken weiter. Mhm. Wir haben ja dann SM-33, den Droiden der Folge, der wird gesprochen von Nick Frost.
Ah, okay.
Sehr, sehr, sehr spaßig. Nick Frost kennt ihr als Sidekick von Simon Pegg. Es gab so diese Simon Pegg-Nick Frost-Phase-Filme.
Die Cornetto-Trilogie.
Die Cornetto-Trilogie, ganz genau, habe ich gesucht. Mit Hot Fuzz war das noch. Shaun of the Dead und was war der dritte?
End of the fucking World.
The World's End.
World's End,
ganz genau.
Ja.
Die Cornetto. Warum eigentlich Cornetto-Trilogie?
Weil in jedem von diesen Filmen einmal eine Szene drin vorkommt, wo die ein Cornetto essen. Und das ist einfach nur so. Deshalb haben die sich irgendwann gedacht, das nennen wir Cornetto-Trilogie.
Ja, der macht das auch sehr, sehr gut. Also das ist ja, der ist ja auch Komiker und das passt super. Und dann gibt's noch einen kleinen, wie soll ich sagen, einen Charakter. Mal gucken, wie viel er da noch zu tun kriegt. Das ist nämlich Grunter. Und Gunther wird gespielt von Jaleel White. Weißt du, wer Jaleel White ist? Also du weißt erstmal, von dem ich rede. Gunther ist der POC-Charakter, der auch so ein Augenimplantat hat. Der ist am Anfang nur im Hintergrund zu sehen, in der zweiten Folge hat er dann nochmal ein paar Worte zu sagen. Ist einer von den Sidekicks. Und ich glaube, der wird bestimmt noch ein bisschen...
Okay. Nee, ist mir nicht hängen geblieben gerade.
Das ist Steve Urkel.
Ach, natürlich. Ja. Deshalb dachte ich, wieso kenne ich Jaleel? Ja, Steve Urkel, ja. Passt ja auch zu den 80ern dann wieder.
Richtig, ganz genau. Steve Urkel spielt das. Und dann haben wir noch, und mal gucken, ob sie da noch eine Rolle spielt, nämlich die Mutter von Fern, die Farah, die wird gespielt von Carrie Condon. Und Carrie Condon habt ihr auf jeden Fall auch schon als Stimme von Friday in den ganzen Avengers und Marvel-Filmen gehört. Sie hat mal in Walking Dead 2 Folgen mitgespielt, hat Ray Donovan mitgespielt, in Dreamland und so weiter. Aber ich glaube, bekanntestes ist jetzt eigentlich, dass man sie ihre Stimme hört, nämlich als Friday aus den Marvel-Filmen. So, dann werden wir erstmal den Cast soweit durch. Wir waren am Anfang, gehen wir zurück zum Anfang und sprechen darüber, dass zum Beispiel der Werwolf wieder da ist.
Ja.
Wenn ich sage, er ist wieder da, dann nehme ich, dass der früher in der Kantine auf Mos Eisley saß, bis er in der Special Edition for absolutely no fucking reason einfach rausgenommen wurde und durch irgend so ein CGI-Monster ersetzt wurde.
Ja, warum wie Lukas es halt mochte.
Immer. Ja, warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Egal, er ist jetzt wieder da.
Aber er ist nicht derselbe, oder?
Das weiß ich nicht, aber es ist zumindest die gleiche Rasse und die haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Ja. Und noch ein Wort zu Gunter. Gunter, also hier Steve Urkel. Gunter ist übrigens auch der Name dieser Easter Egg Hunter aus Ready Player One. Die werden ja auch Gunters genannt. Ja.
Ja.
Und den da mit Steve Urkel zu besetzen, ist natürlich... Und dann sind wir nämlich wieder bei der Theorie, dass die Erde doch darin spielt, denn Steve Urkel ist jetzt, ja, hat eine neue, zweite Standbein sich aufgemacht. Er ist jetzt a Space Pirate. Ja, gut. Nach der Eröffnungsszene, die dazu führt, dass der Captain Crimson dann aka Jude Law, also wir wissen es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dann in den Knast geworfen wird, beziehungsweise von seinen Piratenleuten dann eben auch festgesetzt wird. Kleines Intro, wirklich nur ganz kurz. Und dann, ja, und dann sind wir eigentlich in einem Zimmer von Wim. Der spielt mit seinen Actionfiguren und dieses Zimmer sieht übrigens fatal aus, als wäre das, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das, also designweise auf jeden Fall vielleicht sogar da drin gedreht haben. Das sieht nämlich aus wie diese Zimmer in dem gefloppten Star Wars Hotel.
Ah, ja.
Also wirklich die Farbgebung mit dem orangenen Plüsch und diesen weißen Wänden und diesen Balkoven und so weiter, das ist 1:1 die Zimmer aus dem gefloppten Star Wars Hotel. Die sahen genauso aus.
Müsste ich mir nochmal, ich habe mir irgendwann mal ein Video dazu angeschaut, aber ich habe die Zimmer nicht mehr im Kopf gehabt.
Da gibt's das beste Video zu dem Star Wars Hotel ist von dieser YouTuberin, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Aber ihr googelt einfach bei YouTube, why Star Wars Hotel floppt oder so. Das ist ein 4-Stunden-Video von Nikki, ich weiß gar nicht, Nikki oder Kelly oder wie auch immer sie heißt. Die war, glaube ich, 2 oder 3 Mal da. Und hat halt mehr oder weniger alle Storylines mal da mitgemacht und kann halt sehr genau und fundiert sagen, warum das Ganze nice try, aber halt nicht war. Also, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz cool.
Wär's noch da gewesen, wärst du reingegangen?
Nicht für den Preis.
Nicht für den
Preis. Völlig und
das war irgendwie $6,000 oder so.
Dollar. Ja. Völliger Quatsch. Und sie hat unglaublich viel da drin gefilmt und dann siehst du, was du für deine $6,000 gekriegt hättest. Und das ist überschaubar.
Ja.
Und vor allem, das war ja auch gar nicht all Inkel. Da ging ja Getränke und so auch noch immer extra. Und das finde ich halt dann schon eine ziemliche Frechheit. Bei $6,000 für 2 oder 3, 2 Nächte oder so. Das war einfach völlig overpriced. Sorry. Ja. Völlig overpriced. Nee. Also das hätte ich, also die Idee super, aber hätte ich nicht gemacht. Und dann erwarte ich mehr, weil dann bist zum Beispiel eine Szene, wo du dann auf der Brücke bist und dann wird das angegriffen und so, das Schiff, und musst dann spontan an deine Station und irgendwie dem Schiff helfen und alles, was du halt machst, ist halt 2 Knöpfchen drücken, im richtigen Takt. Ja, und es waren auch ganz viele Storylines, die nicht funktionierten, wenn du nicht irgendwann mit irgendjemand gesprochen hast, damit dann das freigeschaltet wird, oder wenn du auch nicht in deine App geguckt hast oder zu spät in deine App geguckt hast und die Mail nicht gelesen hat, dann ging es ja, also es war unglaublich unausgegoren, die ganze Geschichte, und dafür war das einfach zu teuer.
Ach, schade.
Ja, also einen gewissen Star Wars Aufschlag, okay, alles gut, aber nicht $6,000.
Ja.
Völlig, völlig übertrieben. Ja. Gut, also, wir sind also auf diesem Planeten Ed Etten, den kennen wir noch nicht, der ist neu, du hast gerade eben schon gesagt, ja, das ist auch irgendwie so ein abgeschottetes Ding, aber man kennt ja durchaus irgendwie so Legenden. Und jetzt haben sich natürlich ganz viele Leute wieder in die Mühe gemacht, haben das Arobesh auf dem Tablet von Wim, der sich die ganze Zeit irgendwelche Bildergeschichten über Jedis anguckt, entziffert. Es ist also nichts, was da erzählt wird, was man kennt.
Ja.
Ja. Es ist also nicht, dass irgendwie Lukes Geschichte oder so erzählt wird. Dachte ich erst, als man da so ein Rancor-mäßiges Ding sieht.
Ja, auch die gekreuzten Schwerter, ja, und ähnliches.
Genau. Nein.
Was ich da spannend fand, also die scheinen ja auch nichts richtig mit dem Imperium zu tun zu haben. Ne? Die müssen ja irgendwas mit der Republik zu tun gehabt haben, weil sonst wären ja auch die ganzen Geschichten rund um die Jedi nicht erlaubt gewesen.
Ja, wobei, da habe ich zu dem Planeten noch eine eigene Theorie. Ich glaube nämlich, dass das Exegol ist.
Okay.
Ich sage das Exegol, und die bauen da, die wissen es vielleicht nicht, aber die bauen da diese Sternzerstörerflotte, die wir aus Return, wie heißt der letzte Film? Boah, ich völlig vertraut. Genau. Ja. Also der letzte.
Ja.
Rise of Skywalker.
Genau.
Diese Flotte, die so aus dem Nichts kommt, ja. Und
ach so, du meinst, das ist da verborgen in diesem Ganzen?
Ja, ich sage, das ist dieser Planet, Und das ist meine Theorie.
Nee, und, ich glaube nicht.
Und die bauen da diese ganzen, und die wissen das nicht.
Nee, das glaube ich nicht.
Musst du ja auch nicht glauben, ist ja nur meine Theorie.
Weil, denk dran, dass die spezielle Beacons brauchten, um durch so ein Labyrinth dahin zu fliegen. Ne? Du kannst also nicht einfach nur mal kurz in Hyperspace gehen und dann bist du da raus, sondern du musstest einer speziellen Route folgen.
Ja, aber vielleicht war das ja, ich meine, das Schiff ist ja dahin gekommen, das Schiff, das die fitten, vielleicht war ja die Route einprogrammiert.
Vielleicht. Was ich eher glaube, ist, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass sie es ja, das haben sie ja nur subtil damit reingebracht, dass sie die Sterne zum ersten Mal sehen. Ich habe danach versucht, noch mal ein bisschen zurückzuschauen, ob man wirklich nur bewölkte Himmel oder sowas da sieht. Das hat mich extrem stark an ein Buch von Andreas Eschbach erinnert, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe, eines Menschen Flügeln, wo es auch um einen Planeten ging, der komplett von Wolken verhüllt war, die ganze Zeit, also hat man auch nie gesehen, dass es da draußen Sterne gab. Die Bewohner wussten also auch nicht, was hinter den Wolken lag. Und das, irgendwie kam mir das so ein bisschen geklaut davon vor. Aber das ist ja sicherlich auch nichts Ungewöhnliches im Sci-Fi-Ecke, dass das ein Planet so verhüllt ist. Und wenn er nämlich so verhüllt ist, dann sind sicherlich auch Sicherheitsmaßnahmen da, dass man auch von außen nicht gut sehen kann, genau, dass der bewohnt ist.
Richtig, ne? Und der ist ja auch anscheinend künstlich verhüllt, weil du siehst ja auch so überall diese roten Punkte, da scheint ja irgendwie so eine Schildmatrix oder keine Ahnung was, irgendwo oder so eine Wetter, whatever, ja. Wobei auf der anderen Seite scheint dann auch die Sonne, also irgendwie so ganz funktioniert das irgendwie noch nicht so, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Wie war das für dich, dass das halt dann doch American High School Life war? Also war das für dich zu sehr Erde? Also das ist ja so die Kritik, die man so hört, so dass es halt zu wenig Star Wars ist, dass es sich anfühlt wie halt eine Highschool-Serie.
Ja, es war ja bewusst so gewählt. Man hatte ja Versatzstücke, das Fahrrad der Speeder und solche Sachen
mit. Also übrigens auch wie so ein Bonanza-Rad von Elliot aus E.T. Ja. Elliot haben wir übrigens mal, mit Henry Thomas haben wir übrigens auch mal ein Interview gemacht. Könnt ihr bei uns auf der Webseite finden.
Ich fand das mit der Highschool jetzt nicht so schlimm, weil als ich in der Optik drin war, war es okay. Und das war schon zu dem Zeitpunkt,
genau, richtig,
wo ich drin war. In der
richtig, Optik. Ganz genau. Ging mir genauso. Ja. Im Trailer fand ich noch so, aber dann, wo ich so drin war, dachte ich mir, ja gut, okay, gut. Also, weil ja auch klar war, take it or leave it. Also ich muss das jetzt so kaufen, weil sonst, es wird ja jetzt nicht anders oder besser. Also ist es jetzt schon geworden, aber ich muss diese Welt jetzt so nehmen, weil wenn ich das jetzt nicht so akzeptiere, dann brauche ich gar nicht weiter gucken, weil dann...
Und es kam einem auch nicht wie eine unterdrückte Welt vor.
Nein, definitiv nicht. Im Gegenteil, es kommt mir sogar vor, und das passt ja ein bisschen, oder deswegen baue ich da meine Theorie auf, das ist für mich so ein goldener Käfig.
Ja.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so der goldene Käfig ist, und warum ist das alles verborgen, was ist so das dunkle Geheimnis? Vielleicht sind das ja, vielleicht ist ja die Mutter von Fern, die Farah, die da die Unterstaatssekretärin, vielleicht ist sie ja irgendwie so ein Sith-Kultist oder sowas, und die werden da halt, es muss ja irgendeinen Grund haben. Guck mal, wir haben verschiedene Rassen auf diesem Planeten, der aber ja eigentlich verborgen ist. Also es ist ja nicht wie Tatooine oder Coruscant, wo jeder mal vorbeifliegen kann und sich halt dann da niederlässt. Also
aber das wäre so ein bisschen mein Gedanke, warum wir jetzt, und das ist eine Frage, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also es wurden ja über die Old Republic Coins gesprochen, die da haben. Und das war ja so ein Twist, wie die an alte Republik Coins gekommen sind. Kann man sagen, ob die Währung der imperialen Coins die gleiche war wie vorher von der Republik?
Also die Showrunner haben auf jeden Fall gesagt, dass mit Old Republic nicht diese Old Republic aus Star Wars Old Republic gemeint ist, also von vor 10.000 Jahren, sondern hier ist Old Republic wirklich, also das galaktische Imperium gemeint. Das heißt, die Credits, die du siehst, ich glaube, die haben ja auch, glaube ich, sogar das imperiale Logo drauf.
Okay, das habe ich nämlich genau gesehen.
Du siehst zum einen die New Republic Credits, die in dem leeren Frachter liegen. Da ist ja eindeutig das Zeichen von der Rebellenallianz, aka also New Republic drauf. Und auf den Credits, die übrigens in Mint Condition, das war sehr nett, die also noch unausgepackt sozusagen da rumfliegen, die sind noch aus der Imperialen Republik.
Okay, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil die hat ja selbst, war die ja auch nur 30 Jahre, oder wie lange hat die gehalten, ne? Die war ja auch nur 30 Jahre. Ja. Und ob Palpatine das so eingerichtet hat, dass er ein eigenes Kreditsystem mit eigenen Coins gemacht hat, oder dass das wirklich noch von der Republik davor war, weil das wäre das Interessante. Weil meine Theorie ist eher, dass das ein Planet ist, der versteckt worden ist, bevor das Imperium die Macht komplett übernehmen konnte. Dass das vielleicht irgendwie so ein Forschungsplanet war in der Richtung und dass man die dann hat beschützen wollen vor dem Imperium und dass der Imperator da auch nie rangekommen ist.
Also ich glaube, dass man eher, das wäre ja der positive Twist, ich glaube, dass man eher für einen dunklen Twist geht. Also dass da, guck mal, stell dir vor, das ist ja auch, weißt du, auch Zeugen Jehovas haben ja Kinder, die da nichts für können oder Scientologen, ja. Und das sind halt alles Sith-Leute, ja, die haben halt auch Familie und Kinder. Und
aber passt Feierabend, das in diese 80s-Geschichte mit rein für die Goonies? Die kommen noch eher aus dem Guten heraus.
Ja, richtig, aber vielleicht gibt's ja dran trotzdem noch so den aktuellen Twist halt irgendwie. Wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass, oder meine Befürchtung ist, ich hoffe es ja nicht, ich würde mich ja freuen, wenn es nicht so ist. Aber ich habe die Sorge, dass am Ende das auch noch ein Tie-In zu den Sequels kriegen muss und dass wir somehow Palpatine Returned halt erklären müssen. Und alles, was wir aktuell an Content haben, ja, führt halt darauf hin.
Ja, ich hoffe es nicht, weil mein ganz großer Haken daran ist einfach, dass ich nicht glaube, dass die Imperiale Republik solche Geschichten über die Jedis selbst nur für Kinder genehmigt hätte, auch Actionfiguren und solche Sachen. Die haben ja versucht, die Jedi-Kultur zu begraben, ne?
Ja, also wie gesagt, es ist ja, ich sage ja nicht, dass es jetzt 100% beweisen kann, aber so ein bisschen, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ja. Lassen wir uns.
Ich meine, es spricht auch wieder dagegen, gegen meine Theorie, dass wir halt einfach die Bots haben, die Druiden, die dann ja scheinbar etwas einprogrammiert bekommen haben, dass die dafür sorgen, dass keiner da weg ist, ne?
Ja, übrigens der Schuldruide und auch der Busdruide, der mit den Kaugummis am Rücken, das war sehr spaßig. Das ist der gleiche Druide, den du auch, warst du schon mal in Disneyland Star Tours?
Nee.
Das ist der gleiche Druide, der dich auch durch die Star Tours führt.
Doch, ich glaube, ich war da schon in Star Tours, in der Tat. Das ist schon wieder 8 Jahre her, dass
ich in Disneyland war. Was ich übrigens auch nicht wusste, speaking of Disney World, ne, oder Disneyland, das kann jetzt Zufall sein, aber ich weiß es nicht, aber jetzt kann ich die endlich auseinanderhalten. Disneyland ist in L.A. wegen Land L.A. Mhm. Und Disney World ist in Orlando wegen O.R.L. World Orlando.
Ah, okay.
Also, habe ich letztens irgendwo gesehen, dachte ich mir so, ey, wenn das Absicht ist, habe ich es wirklich 30 Jahre lang nicht gesehen.
Ich war nur im Euro-Disney bisher.
Ich war nur in L.A., einmal vor, weißt du schon, das war in den 90ern, da war Star Tours ganz neu.
Ja.
Da war Star Tours ganz neu, da war ich völlig begeistert davon. Inzwischen ist das ja auch eher ein alter Hut, aber es gibt's noch. Na gut, also, was ja auch komisch ist, vielleicht, wenn wir dann noch bei der Bestimmung des Planeten bleiben, warum haben denn die Kinder eine Bestimmung? Also, warum werden die Kinder jetzt schon gesiebt? Muss ja auch einen Grund haben. Also, ich gehe davon aus, dass das auch noch irgendwie aufgelöst wird.
Ja.
Weil sonst hättest du es jetzt nicht so großartig mehrfach erwähnt, ja?
Ja.
Dass du diese Prüfung machen musst, um dann damit bestimmt wird, was du dann im späteren Leben sozusagen wirst. Mhm. Und das.
Aber auch Wim hat ja scheinbar sich gewünscht, ein Jedi zu werden. Und scheinbar ist das auch nicht außerhalb der Möglichkeiten der Leute da, die auf dem Planeten sind. Weil auch hier wieder, er spricht von alten Jedi-Tempeln,
er spricht ja nicht Jedi, er sagt ja nur, er würde gerne Menschen helfen und der Neil
macht natürlich daraus. Weil er nicht direkt sagen möchte, dass er Jedi sein will, weil die wahrscheinlich weiterhin wissen, Jedi-Kinder werden ganz früh in ihrer Kindheit schon ausgesiebt.
Okay, ich hatte auch im Online gelesen, das glaube ich aber nicht, dass das ein Planet ist, wo die Kinder zu Stormtroopern ausgebildet werden, das glaube ich nicht.
Nein. Deshalb, wie gesagt, es ist mir zu sehr noch Jedi mit drin, als dass das Imperium die komplette Macht da übernommen haben könnte. Oder das Imperium hat eventuell ein doppeltes Spiel gespielt und führt die an der Nase herlang, weil der Planet sowieso schon immer verborgen war.
Ja.
Und die denken, die sind Teil der alten Republik, sind aber eigentlich Teil des Imperiums und bauen irgendwelche Sternzerstörer.
Ja. Naja, also auf jeden Fall findet der Wim dann im Laufe der Geschichte ein verborgenes Raumschiff, beziehungsweise erst wissen sie nicht, dass es ein Raumschiff ist, sie denken, es ist ein Jedi-Tempel, weil da ein Symbol drauf ist, das so ähnlich aussieht, aber halt dann doch nicht ist. Und als sie das dann nachts mal ausbuddeln wollen, kommen halt eben dann auch Fern und KB noch dazu. Und so, weil sie dann aus Versehen das Raumschiff starten, das war sehr schön gemacht mit diesem grünen Knopf, ne?
Ja.
Das war richtig geil, wie er so diesen grünen Knopf sieht, so, soll ich drücken? Nee, soll ich drücken?
Ach, scheiß drauf.
Das war richtig, richtig schön gemacht. Und dann starten sie aus Versehen das Raumschiff. Ich fand die Sequenz vielleicht ein bisschen zu lang, aber okay. Und finden sich dann plötzlich im Hyperraum wieder. Zeitgleich haben sie aber auch noch in dem Raumschiff den Roboter SM-33 geweckt, der, und jetzt gehen wir mal in Leadspeak, SMEE, also 33, spricht sich dann wie aus? Smee?
Ah, ja.
Und Smee ist wer?
Ja, ja, von Hook. Von
genau, der Gehilfe Captain von Hook, Captain Hook. Ja. Also, Pirate Vibes all over.
Ja. Er spricht ja auch so Arr.
Genau, er spricht ja auch so Arr. Ja. Und ich glaube sogar, dass er, weil er sagt ja dann, you can call me Smee.
Ja.
Ja. Und weißt du, was sich das erinnert hat? An Monty Pythons Holy Grail. Als sie an die Brücke kommen, wo der Typ steht, wo sie die Fragen beantworten müssen. Und der sagt auch so, you can call me Tim. Also es ist exakt die gleiche Betonung, exakt die gleiche Betonung. Und weil Nick Frost das hundertprozentig kennt, glaube ich, hat er das bestimmt mit Absicht gemacht.
Ja. Es ist jetzt wirklich auch die Frage, ist es das gleiche Raumschiff, wie wir es aus dem Prolog sehen, oder ist es nicht das gleiche Raumschiff?
Nein, das ist es nicht.
Das ist nicht das gleiche Raumschiff. Also ist es dann doch schon ein Ding, was länger da verborgen ist.
Wahrscheinlich ist das Jude Laws altes Raumschiff.
Ist die Frage, weil wenn er sich selber, wenn er selbst der Druide sich nicht dran erinnert, auf welchem Planeten die da sind,
aber
und nicht mal weiß,
3PO und 3PO konnte sich auch nichts an nichts erinnern.
Ja, gut, das kommt auch wieder mit rein.
Ja. Also da wird einfach das Gedächtnis dieser R2-Einheit gelöscht und fertig. Das,
gut, die haben ganz viele Skelette da und schaffen das Raumschiff zu aktivieren und das hat sehr viel, ja, das war noch mehr Super 8 als alles andere sogar.
Stimmt, ja, richtig. Aber Super 8 will ja auch diesen 80er Jahre weiteratmen.
Genau, also. Genau. Und dann fliegen sie los, dann haben sie den Roboter aktiviert, den Druiden aktiviert. Und der weiß von nix.
Genau, der weiß von nix. Und dann stellen sie zum ersten Mal fest, ja, zurückfliegen ist nicht, weil er weiß ja gar nicht, wohin zurück. Also er weiß auch weder, wo er ist, noch wo sie herkommen. Wobei ich mir so denke, so, ja, wird ja im Computer, wird ja wohl
die Route irgendwo gespeichert.
Noch gespeichert sein. Also mach einfach mal die letzten Ziele auf. Ja, also, okay, gut. Also das ist ein bisschen hingekrampft.
Aber das ist halt auch diese alte Star-Wars-Technik, die damit drin ist. Ne? Einmal draufhauen und ist schon
wieder in Ordnung. Das musste jetzt halt so sein. Genau, auch einmal draufhauen. Und dann sind sie halt eben da. So ein kleines Easter Egg noch ganz kurz, das möchte ich nicht an dieser Stelle unter den Tisch fallen lassen, ist, dass als der Wim den Neil zu Hause abholt, hat der Neil ja Geschwister.
Mhm.
Und die gucken ja ein Holo-Programm. Mhm. Ist dir aufgefallen, was die gucken?
Mhm.
Diese Akrobaten da.
Ist das aus irgendeinem Holiday-Special?
Das ist aus dem Holiday-Special, genau. Das sind nämlich 1:1 diese Akrobaten aus dem Holiday-Special. Ich glaube, es ist sogar die gleiche Aufnahme.
Also okay, da hatte ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe das Holiday-Special nicht so im Kopf. Ja.
Und das war, glaube ich, auch im Trailer zu sehen, glaube ich, ganz kurz. Da dachte ich mir so, Gott, wenn die auf so eine Live-Day-Scheiße gehen oder so. Ne? Also okay, das war's ja dann auch so ein bisschen. Na gut, und dann landen sie also in diesem Piratenhafen und da gehen wir halt voll Pirates of the Caribbean. Also halt komplett. Ja. Und das hat mich auch so wirklich so erinnert an, speaking of Disneyland, an diesen Ride Pirates of the Caribbean. Gibt's in Paris auch?
Ja.
Ja, okay, also dann kennst du ihn ja, wo du mit dem Boot, ne, so durchfährst. Ja, genau. Und das war halt voll, ja. Diese ganzen.
Hatte aber auch starken Guardians-Vibe.
Auch, ja, auch. Wobei ich dann sage, dann hat's Guardians auch von Pirates of the Caribbean, weil das ist einfach so, das Ding.
Sind ja auch Piraten.
Schön war, dass der Neil so sagt, so, Aliens, wie sehen die denn aus? Das war sehr lustig. Die Puppe von dem, nennen wir ihn mal Lotsen, Taxifahrer, genau, war übrigens eine Marionette.
Also eine richtige, hat sich auch so.
Genau, also eine richtige Marionette mit Fäden wie aus der Augsburger Puppenkiste. Also man macht da wirklich noch, man versucht also in the volume dann noch mit praktischen Effekten zu arbeiten. Ja. Wunderbar, also wirklich richtig schön. Ja gut, und das war natürlich ein Easter Egg Fest galore. Das würde jetzt an der Stelle zu viel den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen.
Schaut euch Screen Crush Videos
an. Genau, schaut euch mal Screen Crush Videos an, da werden die alle aufgezählt. Wir merken da aber dann zum ersten Mal, dass halt irgendwas mit Ed nicht stimmt. Das hatten wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, weil A, ist die alten Credits sind unglaublich viel wert und B, glaubt ihnen keiner. dass sie von dem Planeten kommen. Aber jeder kennt den Planeten, aber so als Mysterium oder als Legende, oder den gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich nicht so ganz im Kopf die Geschichte von der Schatzinsel. Das müsste man sich noch mal, also
Robert ja.
Stevenson Schatzinsel, weiß ich gerade nicht genau, wie die Story geht. Und was ist denn eigentlich mit dem Schatzplanet von
Es ist eher Schatzplanet. Ja, Schatzplanet ist ja auch Schatzinsel, eine Kopie.
Genau, mehr, richtig.
Inspiriert
genau.
davon. Long John Silver, der die Schatzinsel sucht. Es geht ein bisschen in die Richtung, also muss man, aber dafür muss man noch mal abwarten, wie sich die Story noch weiter aufbaut.
Eine Sache zu Ed Etten hatte ich mir noch notiert, weshalb ich nämlich da so ein bisschen drauf gekommen bin, dass sich da irgendwas hinter verbirgt ist, als diese Unterstaatssekretärin nämlich sagt, we honor the great work. Also, das ist so ein, weißt du, das ist so wie, du hast ja beim über Severance hast du mir mal erzählt, oder Silo ist ja auch so ähnlich, oder auch Endor, wo an irgendwas gearbeitet wird und ne, great work.
Oder die bauen einen Todesstern.
Ja, noch ein? Starkiller Base, vielleicht fräsen sie Starkiller aus dem Planeten.
Ja.
Das kann sein, Ed ist die Starkiller Base, vielleicht fräsen die das aus dem Planeten. Ich meine, wir haben ja ganz viele verborgene Planeten, guck mal hier, der Akto kannte niemand, wo Luke sich versteckt hat. Kamino kannte niemand, der war aus den Karten getilgt. Exegol kannte niemand. Dann der Planet von Acolyte, der vielleicht auch Akto ist, man weiß es nicht, wir werden es nie erfahren, den kannte auch niemand. Also bei Star Wars ist ja jetzt nicht neu, dass es Planeten gibt, die keiner kennt. Ne? Ja, und
nur war die Reise im Hyperraum nicht so lang.
Ja, das stimmt. Ja, na gut, aber das war vielleicht auch einfach nur den Umständen geschuldet. Ne? Ja gut, also denn auf dem Planeten, also oder auf diesem Piratenhafen, da werden sie dann halt, na, weil sie halt überhaupt nicht wissen, weil sie so Fish out of water sind, überhaupt nicht wissen, was sie da machen müssen, werden sie halt auch relativ schnell gefangen genommen. Es gibt dann noch eine ganz schöne Kampfszene mit dem Smee. Sie landen dann im Knast, und nachdem sie dann erst versuchen, so diese Ratte, die Space-Ratte, den Schlüssel holen zu lassen, was halt auch voll Pirates of the Caribbean ist,
ja. Ja,
mit dem Hund, ja, treffen sie dann halt eben auf Crimson Jack, so nannte er sich, beziehungsweise jetzt halt eben dann Jude Law Joe Narwood, und ja, der outet sich dann, ne, das werden wir halt eben sehen, als Jedi oder als Nicht-Jedi, wow. Und dann ist erstmal Ende.
Genau. Ich glaube, es ist ein Trick-Jedi. Ich glaube, okay, dadurch, dass er Pirat ist, weiß er schon, wie er Leute manipulieren kann.
Wie lässt er dann den Schlüssel schweben, und warum hat er es nicht schon vorher gemacht?
Genau, warum hat er es nicht schon vorher gemacht? Das ist die große Frage. Ja. Also, ich fand es aber auch schön inszeniert, muss man am Schluss sagen, wie die Flucht stattgefunden hat. Man hat ja auch schon gehofft, dass die kurz raus sind, weil der Droide denen helfen konnte.
Ja.
Und dann hängen sie doch fest auf dem Planeten.
Ja.
Also Glück gehabt, dass sie nicht direkt auseinandergenommen wurden.
Ja, also Fazit, erste zwei Folgen, mir hat's richtig Spaß gemacht. Das war jetzt nicht die höchste TV-Kunst, absolut nicht, aber es war mehr als nur solide, und das, was es sein will, fängt es perfekt ein.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass das sein kann, was Star Wars ja auch gerne mal eigentlich hätte, oder eigentlich immer war, beziehungsweise mal ein paar Jahre nicht, nämlich was für die ganze Familie, was du dir, wo Erwachsene ihren Spaß haben, wo Kinder ihren Spaß haben. Die Kinder nerven nicht, das ist sehr, sehr, sehr löblich zu erwähnen. Ja, also Kinderschauspieler, die nicht nerven. Das ist, glaube ich, eine einfache Geschichte. Wenn sie so einfach weitererzählt wird, wunderbar. Und für mich, ganz ehrlich, braucht das überhaupt nichts auf große Ganze einzahlen. Das kann gerne für sich einfach eine kleine, losgelöste Piratengeschichte sein. Und fertig. Ich fürchte, das wird's nicht. Ich glaube, das wird nicht so gut bleiben. Ich befürchte, dass es nicht so gut bleiben wird. Das waren die zwei, drei guten Pressefolgen. Abwarten.
Ich habe noch gute Hoffnung dabei. Ich spekuliere jetzt mal, dass es in Richtung Andor gehen wird. Also nicht von der Story her, aber von dem, wie gut die Serie werden wird. Für Andor hatte ja damals auch keiner auf dem Schirm. Ne? Andor hat auch, die haben ein bisschen Werbung dafür gemacht, ein bisschen Plakate aufgehangen, aber erst im Laufe der Serie hat sich herausgestellt, oh, das wollen alle gucken und finden alle richtig, richtig geil. Da hatten sie ganz andere Sachen auf dem Boba Fett hatten alle auf dem Plan die Serie, ja, und Andor nicht. Deshalb hoffe ich, dass es in Richtung Andor geht, was den Erfolg der Serie betrifft.
Ja, das wäre vielleicht ganz gut, auch von der Qualität her. Ja, und jetzt sind wir natürlich auf eure Meinung gespannt. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, Sterne, und natürlich wollen wir gerne eure Bewertung und euer Feedback haben. Das könnt ihr schicken an info@nerdizismus.de. Ihr schreibt es auf nerdizismus.de auf unsere Webseite oder ihr schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, am 25.01. die nächste Nerdikrismus Live-Show mit Eos Andi als Gastchris. Das wird auch wieder ganz fantastisch werden. Also von daher, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ne, rabbithole-theater.de/nerdikrismus könnt ihr euch Tickets schießen. Dann sehen wir uns am 25. live. Und ja, dann hören wir uns hier an dieser Stelle bestimmt so in 2-3 Wochen wieder. Mal gucken, wann wir es schaffen, ob wir 2 oder 3 Folgen machen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wann kommt das eigentlich immer raus? Jeden Dienstag, ne?
Kann sein. Ich dachte Mittwochs.
Oder auch wieder Mittwochs. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich habe dieses, wie gesagt, ich habe diese 2 Folgen dann irgendwann so abends um 11 mal angefangen. So, ach, das musst du ja auch noch gucken. Und dann habe ich es aber durchgesucht. Mhm. Naja, also in diesem Sinne, macht den Jota draußen und bis dann. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.